Herzlich willkommen heute Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie dabei seid und ich freue mich, dass ihr zwei da seid. Wir zwei wohlvertraute und liebgewonnene Freunde meiner bisherigen Lebensreise. Thomas Weber aus Bad Kaußen und Max Pinsel, jetzt aus Simbach, aber ehemals auch in Bad Kaußen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr jetzt Zeit habt. Wir haben das Thema Heimat ja angerissen und verschiedenartig auch gespielt. Du warst schon zum Frühstück auch da in der Fastenzeit. Das Thema Heimat ist in den Medien präsent. Wir haben es überschrieben mit dem Thema heute Heimat mit Vorbehalt. Aber zunächst mal die Frage: Wie lange kennt ihr euch jetzt schon?
Wir haben am 1. September 1997 von Passau nach Burghausen als Pfarrer gekommen und ja, da habe ich die Pfarrgemeinderäte, die damals tätig waren, schon im Schnelldurchgang kennengelernt, beim anschließenden Fest. Und näher kennengelernt haben wir uns dann im Hause Weber, wie der Arbeitskreis für Familiengottesdienste zusammen war und ich erstmals da dazu gestoßen bin.
Du warst in der Funktion des Ehrenamtes, Mitglied
Genau.
im Pfarrgemeinderat und Familiengottesdienst.
Genau.
Und dann kommt der neue Pfarrer.
Dann kommt der neue Pfarrer, genau.
Ja, wie war das? Vorher war der alte Pfarrer da und der war.
Ja, vorher war es so, dass man eigentlich das Thema Familiengottesdienst immer mit den Kaplänen gestartet hat. Also, wir haben auch begonnen, ich glaube, 87, 88, sowas. Da war Aufruf vom Jugendgottesdienst in der inneren Burgkapelle, ob man nicht mittun will bei Familiengottesdienstgestaltung. Da waren die Anni und ich und dann haben wir uns gemeldet und gesagt, das würde mich schon interessieren, ob wir mitmachen wollen. Dann hat es begonnen, ich bin bis heute dabei. Also, genau, 35 Jahre Familiengottesdienst.
Okay. Und da war das erste Treffen, mehreres Treffen war dann im Hause Weber. Und das war auch sehr amüsant, weil dann gehört.
Naja, amüsant. Weniger. Ich bin mit einer Information hineingegangen, hat mir vorher überlegt, ob ich diese Information anbringen soll, aber ich dachte, Klartext gleich zu Beginn ist besser, als so irgendwann klein, klein das herausfließen lassen. Also, ich hatte eine Information von einer Burghauserin, die mit den Jugend- und Familiengottesdiensten gemeint war, aber vor allem ein Jugendgottesdienst. Nicht einverstanden war.
Muss der Max uns nur erklären, wie sein erster Auftritt war. Also Max Pinsel kommt nach Burghausen und sein erster Abend im Familiengottesdienst-Team. Und die Frage war, was machen die dann eigentlich? Oder wie war die Problematik?
Also die Problematik war nicht bei mir die, dass ich keine Erfahrung mit Familiengottesdiensten gehabt hätte. Die habe ich sehr wohl gehabt, ich habe sie in Passau eingeführt. Aber diese Information, dass jetzt da auf Rollschuhen ein Jugendlicher durch den Mittelgang hindurchflitzt und dann irgendwelche Ausrufe tut, das hat diese Dame und ihre Fans, mit denen sie sich da ausgetauscht hat, sehr empört. Und ich wollte mal wissen, es war keine Anklage, ich wollte wissen, ob das ständig so ist, wobei sich dann herausgestellt hat, das war ja nicht ein Familiengottesdienst, sondern ein Jugendgottesdienst. Und da darf man durchaus einmal andere Formen auch praktizieren. Also ich wollte es nicht als Aggression gleich beim ersten Mal hinsetzen, hört mal, mit dem bin ich nicht einverstanden, sondern was habt ihr euch dabei gedacht? Soll es Regelfall werden mit diesem Rollschuh-Skater?
War der erste Kontakt sozusagen, war schon eine gewisse Spannung in der Luft.
Wobei der Thomas derjenige war, der gesagt hat, also da bin ich jetzt schon dafür, dass man diese Anfrage ernst nimmt. Die anderen waren wirklich wütend über mich. Der kommt da jetzt daher und überfällt uns da mit diesen Vorwürfen. Der Thomas hat gesagt, da müssen wir schon ernsthaft darüber reden. Das war natürlich schon entlastend für mich, da habe ich, oh je, so schlimm wird es das auch wieder nicht. Aber ich wollte es anbringen. So war es damals.
Ihr habt die nächsten Jahrzehnte gut zusammengearbeitet.
Das hat gut funktioniert.
Das hat gut funktioniert. Und heute seid ihr eingeladen, weil wir uns überlegt haben, das Thema jetzt sozusagen in der Theorie zu besprechen heute, Thema Heimat, und dann in die Praxis zu gehen, zu Besuch zu sein, in Burghausen, bei dir, Thomas, deine Welt ein bisschen kennenzulernen, aus der Rückschau heraus, und bei dir, Max, nach Ehring, Richtung Simbach, zu fahren, wo unsere Zuhörer und Zuschauer herzlich eingeladen sind. Heimat mit Vorbehalt. Der Titel ist gewählt. Und wenn man einen Titel mal beschreibt, dann stellt man sich auch die Frage, ja, Vorbehalt. Das Wort Vorbehalt ist ja auch spannend. Wir können das uns ein wenig erschließen. Der Titel Heimat mit Vorbehalt.
Der Vorbehalt ist, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, ist für mich eigentlich ja eher so ein relativierter Begriff. Was, ja, ich will nicht sagen negativ, aber wenig verbindlich. Und am Anfang bin ich fast ein bisschen verstört gewesen über die Titelwahl. Und jetzt in den Gesprächen im Vorfeld des Treffens heute ist es, glaube ich, jetzt für mich schon verständlich, dass man von Vorbehalt spricht, weil der Heimatbegriff so viel umfasst, bis der zu Ende definiert ist und als solcher empfunden wird, ist eben vieles ungewiss, ja, dass das Stück für Stück dazukommt. Und deswegen kann ich jetzt ganz gut damit mit dem Titel umgehen, Heimat mit Vorbehalt.
Was sich sozusagen erschließt, mhm, Sache und Grundgebiet, damit fertig ist. Du als Ingenieurtechniker, bist du gewohnt, den Dingen auf den Grund zu gehen, etwas zu erklären, wie etwas funktioniert, und magst du das Fahrer, bist der, der versucht, den Menschen zu erklären, wie Leben geben kann, wie das funktioniert. Vielleicht ist es ganz hilfreich, dass wir das auch im Hinterkopf haben, dass hier zwei sitzen, die sich mit dem thematisch beschäftigen, aber vielleicht auch aus ihrer Profession heraus, vielleicht auch einen anderen, einen verschiedenen Ansatz. Oder vielleicht ist er gar nicht so verschieden. Wir haben 10 Thesen. Gedanken, da muss Max mitgebracht, die wir durchbesprechen wollen. Du hast den Artikel als Grundlage.
Ich beziehe die Zeit als Wochenzeitung. Wir haben immer eine Seite drin, Glauben und Zweifel, kirchliches Thema, religiöses Thema. Und da war diesmal dieses Thema Heimat. Der Artikel bezieht sich auf ein Buch von Wilhelm Schmidt, einem Philosophieprofessor aus Berlin, mit dem Titel, dieses Buchtitels, Heimat finden im Suhrkampfraum. Da sind eine ganze Reihe von ganz hervorragenden Definitionen über Heimat zu entdecken gewesen. Ich habe dort daraus 10 Thesen herausgezogen. Eine erste These möchte ich gerne erwähnen. Menschen suchen nach Heimat in einer Welt, die ungewiss und zerbrechlich ist, die sich rasant verändert. Coronavirus treibt Menschen nach Hause in eine Heimat. Zweite These, aber da glaube ich,
das ist ein bisschen allgemein formuliert.
Aber das Gegenteil wäre Heimatlosigkeit. Heimatlosigkeit entsteht durch Erschütterung des bisher Vertrauten und Verlässlichen. Betrifft das ganze Verständnis vom Leben. Das betrifft eine Weltsicht, das betrifft Verbundenheit mit anderen. Dahinter steht die Frage, wo bin ich wirklich daheim?
Daheim. So ein bisschen diese Erdung, ne? Also wo, wenn du von dieser Veränderung, von dieser Unsicherheit, die in den letzten Monaten so bedrückend von jedem empfunden worden ist, wie entwickelt sich alles, was geht verloren, dann ist es wichtig, dass man diese Erdung spürt. Immer halt, da weiß ich immer, wie ist die definiert und da entsteht da Sicherheit aus dieser Erinnerung in dem Heimatbegriff. Ja.
Heimat ist die verlässliche, eingespielte, vertraute Wirklichkeit. Also auf dies kann ich mich verlassen. Da kenne ich mich aus, das ist mir vertraut. Wenn es einmal wegbricht, dann entsteht dieses Gefühl der Heimatlosigkeit. Da bin ich nicht mehr daheim, es wird mir immer fremder. Ich kenne nicht mehr aus. Wo gehöre ich eigentlich auch hin?
Diese vertraute Wirklichkeit, was sind dann Aspekte dieser vertrauten Wirklichkeit? es sind doch vielfach eben auch Menschen und Beziehungen, die man in dieser Wirklichkeit liebt und erlebt, oder?
Ich denke, das sind zuallererst Beziehungen. Menschen schaffen Heimat. Wenn ich mich nicht verstellen muss, wenn ich nicht irgendwas darstellen muss, eine Funktion, eine Rolle, sondern sagen kann, da kann ich bei Freunden oder in meiner eigenen Familie einfach dazusitzen. Da bin ich da. Da muss ich nicht eine Rolle spielen. Das ist Heimat. Also wenn ich gute Freunde habe, dann zählt sich das bei mir raus, ich habe einen bestimmten Platz am Tisch. Da bin ich dann, da sitze ich dann. Und dann wird diskutiert und da muss man sich nicht begründen und vorstellen, da ist man daheim. Ich denke, das ist in der Familie eigentlich das Normalste, nicht immer leider Gottes, aber Familie ist eigentlich der Ort, wo ein gestresster Berufstätiger um 5 Uhr auf Nacht oder 5:30 heimkommt und sagt so, jetzt kann ich meine Schuhe ausziehen, jetzt kann ich meine Krawatte ablegen, jetzt kann ich den Sack ausziehen, jetzt bin ich daheim. Jetzt kann ich mir eine halbe Stunde richtig entspannen. Das ist ein Ort.
Und aus dem nähert sich vor allem dieser Begriff des Vorbehalts, denke ich. Weil wenn du dich auf den Weg machst, wenn du dich veränderst, du gehst woanders hin, musst oder willst umziehen, dann ist das größte Fragezeichen nicht die Wohnung, weil die hast du ja vorher angeschaut, hast den Mietvertrag unterschrieben, hast dich ja mit der Stadt ein bisschen befasst, wo du hinziehst oder mit dem Ort. Aber die Menschen, auf welche Menschen das betrifft, geben mit auf, Netzwerke und fängst von vorne an. Ja. Versuchst über Themen wie Kirche, Sport, Beruf natürlich, Musik, deine Hobbys, wieder Beziehungen zu knüpfen. Und dann ist es eben so lang, bis solche Beziehungen stehen und Menschen zu Freunden werden und solche Netzwerke wieder Form gewinnen, ist es Vorbehalt. Ich weiß noch gut, wenn ich das einflechten darf, aber die Anni kann das bestätigen, wie wir nach Burghausen gezogen sind. Du kommst von der Uni und hast vielleicht die eine oder andere Karriere gehört von jemandem, der sich so toll entwickelt hat und hast gehört, ja, man muss ins Ausland gehen, wenn man es werden will und muss bei verschiedenen Firmen gewesen sein. Dann sind wir dahergekommen und gesagt, naja, jetzt gehen wir noch in 2 Jahren nach Burghausen, Status ganz okay, Wacker als Firma auch und dann schauen wir mal, dann werden wir wahrscheinlich wieder weggehen. Genau, das war 87 und heute ist 2021 und wir sind leben geblieben.
Dein Leben bleiben?
Also ich habe nicht vorgehabt, 30 oder 40 Jahre in einer Pfarrei als Pfarrer zu bleiben. Das war für mich immer ein negatives Beispiel, nicht weil ich diese Leute dann nicht mag, sondern weil ich sage, 12, 15 Jahre, maximal 20 Jahre als Pfarrer in einer Pfarrei zu sein, das reicht. Mein Repertoire an Predigtthemen, mein Repertoire an Sprüchen, mein Repertoire an Events, an pastoralen Events ist irgendwann erschöpft und ich sage dann, seine Sprüche kennen wir jetzt. Und ich denke, wenn ich ein guter Pfarrer war, und wäre es ungerecht, wenn ich immer in der gleichen Pfarrei bleibe. Wenn ich ein schlechter Pfarrer war, wird es eh Zeit, dass ich mich wieder verändere. Es war so in der Mitte, denke ich. Und ich habe die Vorstellung gehabt, 12, maximal 15 Jahre. Und das ist natürlich langsam angegangen. Ist klar. Da kommst du von einer Pfarrei, wo du 12 Jahre vorher warst, nach Burghausen, und hast dich wohlgefühlt. Und die Leute sind davon ausgegangen, dass ich immer dort bleibe. Plötzlich platzt die Bombe, dass ich weggehe. Ja, hat jemand beleidigt oder was feuert dann immer? Ich sage, nein, es ist eine Empfehlung der Diözesanleitung nach 12, 15 Jahren zu wechseln. Und jetzt ist Zeit. Und das war ein Wagnis natürlich. Ich habe viele gute Kontakte zurückgelassen. Ich habe vieles, was so am Anfang 1985 nicht vorfindbar war, das war ein sehr schwieriger Start, sowas 85. Aber ich habe manches einfach eingeführt und wachsen lassen, angeregt. Und ich habe es im Grunde in einer Situation nicht verändert, wo andere sagen, blöd, da geht jetzt noch. Wieso? Ja, ich habe gesagt, ich möchte nicht 30, 40 Jahre da bleiben.
Bei der nächsten These kommt ein Begriff, der vielleicht ist so ein bisschen auch mehr hinterfragt.
Heimat ist ein Lebenslage des Lebens, Erkundungen ins Ungewisse. Also das Wort Basislage des Lebens ist ja ein fantastischer Vergleich. Wenn man die Leute im Mount Everest und dann der Parbat beobachtet, die haben ein Basislager irgendwo auf der Höhe von 4000 Meter und wollen dann die hohen Berge mit 8000 besteigen. Haben ein Basislager, wo sie alle notwendigen Dinge dort haben, Verpflegung, Ausrüstung, und von dort aus gehen sie dann hinauf. Und das ist jetzt Heimat, Basislager des Lebens für Erkundungen ins Ungewisse. Ich weiß nur, durch Haus und St. Konrad, so und so viele Katholiken, eine Kirche, die so groß ist, und die und die Vereine, mehr weiß ich nicht. Ich kenne vielleicht, weil ich 11 Jahre in Burgkirchen oder Ritz war, vielleicht manche, die in Burghausen leben. Ja, so war es auch. Aber im Grunde ist mir die Pfarrei neu. Ich muss mich auf das einlassen.
Was war damals dein Basislager, als du dich auf dieses Ungewisse Burghausen eingelassen hast?
Ich würde sagen, Basislager ist so die Berufserfahrung. Man hat so eine bestimmte Spur für sich entwickelt, theologisch, pastoral, das ist mir wichtig. Das andere ist mir persönlich nicht so wichtig. Das soll ein Gemeindereferent oder Pastoralreferent machen oder ein Kaplan, falls einer da ist. Also ich bin mit diesem Basislager-Ausrüstung angetreten, wusste, dies und das brauche ich. Aber ich will mich jetzt nicht festlegen, das muss genauso sein wie in der Vorgängerpfarrei. Ich habe mich darauf eingelassen, diese Pfarrei St. Konrad Burghausen ist anders als Passau Heide.
Basislager ist ein Handwerkszeug, das Rüstzeug bei dir, das Basislager. Ja, wenn ich dich richtig verstehen mag, dann war das gar nicht verortet, dieser Heimatbegriff, sondern das war eher deine Überzeugung, die Profession,
ja,
die Lebenserfahrung, die bis dahin entstanden ist. Und aus der heraus, das war dein Basislager.
Ja, das war klar. So alles.
Ja. Also ich bin in so einem Zwischenzustand gewesen. Ich meine, die erste Heimat ist bestimmt bei allen irgendwo der Ort, wo man geboren wird. Da als kleines Kind bist, wenn alles gut geht, in der Familie hineingeboren. Du lernst Menschen kennen. Es entstehen natürlich aus dieser Umgebung heraus Beziehungen, Eindrücke, Erfahrungen. Man lernt, der Speicher füllt sich da oben. Und dann sind wir ja nach Nürnberg gezogen. Und ich würde sagen, ich denke dir an, über zustimmen. Nürnberg war für uns keine Heimat, das war zu Hause. Da haben wir gewohnt, während der Woche. Aber in der Zeit waren wir eigentlich noch im Markt Wiebacher. Wir waren in den Vereinen, die Kolpingsfamilie war riesig bei uns am Dorf. Das Dorf hat 1200 Einwohner gehabt damals. Und hat eine Kolpingsfamilie mit 150 Mitgliedern gehabt. Und ihre Jugendarbeit, wo wir sehr engagiert waren beide. Also da sind wir in der Zeit eigentlich Markt Wiebacher. Der Weg nach Burghausen war eigentlich dann ja, mit einer langsam verblassenden Heimat, Basislager des Dorfes, wo wir geboren und aufgewachsen sind, wirklich ein großer Schritt ins Ungewisse. Also beruflich und sozial von Franken nach Oberbayern, ja, also ohne fränkisches Bier, ohne fränkische Wurst, der Weißwein aus Niederfranken ganz weit weg. Haben wir uns auf vieles Neues einlassen müssen. Oder wir haben nächste Woche, genau. Das Bild vom Basislager. Ich nehme es mit. Das ist ein wunderbares. Ein weiteres Bild, Max, hast du noch mitgebracht, in einer fünften These.
Heimat ist wie ein Mosaik. Ein Mosaik sind verschiedene Teile eines Bildes. Dieses Mosaik, das setzt sich zusammen aus Wohnung, aus dem Dorf oder aus der Stadt, wo ich lebe, wo ich aufgewachsen bin, einer Region, Niederbayern, Oberbayern, Unterfranken, Mittelfranken, Land, Eltern, Geburtsort, Landschaft, Geschichte, Sprache, Tradition. Also das setzt sich zusammen aus diesen verschiedenen Bauteilen. Manche mögen stärker sein, manche weniger stark, aber ich glaube, das zusammen, das macht in der Regel Heimat aus. Die Sprache wichtig. Also wenn ich in der Waterkant leben würde, aus irgendeinem Grund leben müsste, dann wäre mir dieses Plattdeutsch wahrscheinlich immer fremd. Weil Fränkisch durchaus als so Gesamtbayerisch verstehe. Aber ich finde es schön, wenn Menschen auch ihren Dialekt sprechen dürfen. Und Leute, die den Dialekt sprechen, fühlen sich wahrscheinlich näher und vertrauter, als wenn einer einen völlig anderen Dialekt spricht. Der Edward, Sächsisch dürfte man gehen, zum Beispiel.
Okay.
Ja, das dürfte man gehen. Da denke ich aber zu sehr an Ulbricht.
Hast du schon oberbayerische Ausdrücke übernommen?
Also bei mir hat es jetzt verwischt wahrscheinlich genau, dass wir über die Burghausensee der Stadt, wo ich glaube an die 70 Nationen leben, und deswegen auch der oberbayerische Dialekt nicht so ausgeprägt vielleicht gesprochen wird. Und dann ist es eine Mischung aus ein bisschen oberbayerisch, immer noch fränkisch, wobei die Anni das Fränkisch aus Hilfer verteidigt hat und bis heute kriegt. Bei mir hat es sich ein bisschen verwaschen und dann halt versucht man auch Deutsch zu sprechen oder dann an Englisch dazu und dann kommt so ein Sammelsurium raus. Also Sprache ist, aber dem stimme ich vollkommen zu, das ist Mosaik, das du gerade aufgezählt hast, ist so bunt und vielfältig und unterstreicht nochmal, dass der Heimatbegriff eigentlich viel, viel mehr ist als bloß eine Verortung von irgendwo wohnen. Ja.
Zwei Begriffe in den nächsten Thesen. Wohnheimat und Wohnlandschaft. Also Wohnheimat kann man gut vorstellen. Wohnlandschaft ist ja nicht nur ein Möbelhaus, ein Einrichtungshaus, eine Wohnlandschaft. Wie ist es genannt, Max?
Da ist also nicht Möbellandschaft gemeint, sondern so ein Umfeld, ein Milieu, das sich bildet, das sich herausbildet. Zum Beispiel, ich habe meine Wohnung, ich habe meine bestimmten Gewohnheiten, merke ich übrigens ganz stark, wie stark im Laufe des Lebens sich Gewohnheiten herausbilden. Jetzt habe ich kürzlich im Schlafzimmer haben wir ausgeweißelt und haben mein Bett anders gestellt als bisher, 12 Jahre. Und ich bin immer noch nicht, obwohl es jetzt eine Woche her ist, immer noch nicht so weit, dass ich nicht auf der rechten Seite aussteigen will, sondern auf der linken Seite. Ich erzähle jetzt, weil ich denke, Heimat wird auch geschaffen durch Gewohnheit, durch vertraute, sinnvolle, überdachte Gewohnheiten. Und die machen es auch aus. Es ist also, ja, Wohnlandschaft zum Beispiel, aufstehen, essen, wo isst man? Isst immer in der Küche, dann Vergnügen oder Entspannung, zu Bett gehen, Bilder, die man aufgehängt hat, die Möbel, die herumstehen oder auch die Gerüche, manchmal die Gerüche. Wenn man an einem Waldraum zum Beispiel lebt, dann kommen in das Haus die Gerüche des Waldes herein. Es gehört alles und die täglichen Arbeit, Abläufe, das ist für mich so Wohnlandschaft, das Milieu, wo ich sage, das ist meine Welt. Da lebe ich, habe ich meine Gewohnheiten und da fühle ich mich wohl, da muss ich nicht ständig mich in Frage stellen, selber mich ständig neu erfinden, sondern je älter man wird, umso ausgeprägter werden die Gewohnheiten. Und die tragen einen auch.
Er forscht schon an dich im Moment, weil ich glaube, dass man jetzt selber schon beim Überlegen ist.
Ja, ja, schon. Also wenn ich dir, ohne deinen Gedanken vielleicht unterbrechen zu wollen, aber der Begriff Landschaft, der führt ja bis aus dem Haus hinaus. Und da fallen mir Begriffe Nachbarschaft ein natürlich. Der eigene Garten, also für uns ist das unheimlich, ich glaube schon ein wichtiger Bestandteil des Themas Heimat, weil ich einfach gerne draußen bin. Und wir haben unseren Garten jetzt auch umgestaltet vor 2 Jahren und das ist eine Oase. Also ich bin wieder, wenn man sowas hat und so einen Garten nutzen kann, dann darf man sich wirklich glücklich schätzen. Im Vergleich zu manchen, die jetzt vielleicht in der Stadt einfach mit weniger Grünfläche auskommen müssen. Oder auch die Nachbarn, wenn ich jetzt unsere Nachbarn rüberrufe, den Schweizers Franz Zaunbier, ja, ein magisches Wort, wo ist er vor bis Abend gelaufen, und dann hat er fränkisches Bier rausgezogen und hält sich gut und schlackt und ja, das ist Wohnlandschaft,
ja.
Ja, Lebenslandschaft,
Beziehungsheimat. der nächsten Begriff. Sind wir schon mittendrin, oder?
Also ich denke, der Ort ist nicht so wichtig, damit Heimat entsteht. Menschen sind weit wichtiger. Menschen schaffen mir Heimat. Wenn ich mich akzeptiert fühle, wenn ich eingebunden bin in ein Beziehungsnetz, Familie, Freundeskreis, oder wenn ich sage, ich bin in einem Chor und da treffen wir uns jeden Freitag und ich bin gern im Chor und singe gern und bin auch froh, wenn die Chorleiterin streng ist und nicht Lässigkeit durchgehen lässt. Und anschließend sitzt man sich dann noch im Wirtshaus zusammen, nicht alle, aber immer die gleichen, viele, und ratscht dann und unterhält sich. Das ist für mich auch Beziehungsheimat. Natürlich in der Ehe, in der Familie, das ist die Beziehung schlechthin. Und Liebe, wenn jemand verliebt ist, richtig verliebt, dann könnte man sagen, Liebe macht jeden Ort zur Heimat. Wenn jemand in einen Japaner verliebt ist und sich in Japan verliebt hat, dann geht es über die Meere hinweg. Dann Schwierigkeiten, die dann daraus entstehen, weil es kulturell völlig unterschiedlich sind. Aber ich habe jetzt bewusstes Beispiel gebraucht. Kollegen können auch eine Heimat finden. Nicht jeder Kollege, Gottes Willen. Es gibt solche und solche. Aber Kollegen, mit denen man sich gut versteht, wo man auch Persönliches geredet, die schaffen auch Heimat, dass man nicht missmutig dann zur Arbeit geht und sagt, ja, die blöden Gesichter, sondern dass ich so, ach, in der Mittagspause oder in der Kaffeepause treffe ich den und den und dann kann man ganz kurz ratschen. Und da muss ich nicht jedes Wort abwägen, was ich da sage. Also das kann auch unter Kollegen und Mitarbeitern Heimat schaffen.
Mir zeigt sich noch was auf, bei diesen Beziehungen, also Menschen kennen gemeinsame Hobbys und so weiter, pflegen ist das eine, aber das Wertvollste für mich in Beziehungen ist, wenn Menschen füreinander Aufmerksamkeit entwickeln, Interesse, wenn man einfach mal fragt, wie geht's denn dir eigentlich, was machst denn du? Wir leben zu einer Zeit, die, vielleicht ist es wirklich ein Zeitphänomen, wo die Menschen nach außen plaudern. Also, du wirst oft so zugetextet, ja, und dann denkst du, jetzt waren wir 2 Stunden zusammen und ich weiß eigentlich von dem anderen ungefragt alles. Ja, also, aber eine Minute hat der oder die gegenüber vielleicht investiert in die Frage, wie geht's denn eigentlich? Was machst du denn? Ja. Und das sind solche Beziehungen, wo man so aufmerksam ist, wo man nach Minuten spürt, da ist irgendwas. Jetzt muss ich hinterfragen, weil es mir einfach ein Anliegen ist. Das sind für mich die wertvollsten Beziehungen in so einem Heimatbegriff. Also es ist natürlich wichtig, dass man viele Menschen kennt und gern mag und mit denen man gemeinsam Hobbys betreibt, wie gesagt. Aber dieses Interesse und die Aufmerksamkeit ist sehr wichtig.
Also da habe ich wirklich meine Beobachtung gemacht. Unsere Digitalisierung, unsere Welt, wo über Medien bis in den letzten Winkel der Welt Kontakt aufgenommen werden kann, per Technik. Umso mehr oder umso weniger werden die persönlichen Kontakte von Mensch zu Mensch unter 4 Augen oder 6 Augen, werden dann reduziert. Manche, die können das offenbar gar nicht. Also das beklagen Leute, die diese Szene beobachten. Ich finde, die Digitalisierung in den Beziehungen, ist für mich immer fraglicher. Also ich werde jede Woche aufgefordert, der und der Facebook-Gruppe beizutreten und die und die Hobbys. Ich lehne es ab, ich will nicht. Ich habe so viele Freunde, als ich die Freundschaft pflegen kann. Und ich lasse mir auch keine Freunde aufzwängen. Freundschaft, die muss wachsen. Die muss bei beiden einfach bejaht werden. Das entsteht oder entsteht nicht. Aber je aufdringlicher einer wird und sich mir aufdrängen möchte, vielleicht weil ich Pfarrer bin, umso mehr wehre ich mich dagegen. Also es muss wachsen. Und diese Kontakte, wenn man merkt, da ist eine Verständigungsebene vom Verstand her und vom Herzen her da, die pflege ich. Die ist mir wichtig. Und das sind auch die Leute, die sagen, du schaust in letzter Zeit nicht gut aus. Folgt mal auf, was bei dir?
Sind Freunde, keine Follower.
Ja.
unsere achte These.
Es gibt eine geistige Heimat, wo ich mich geistig daheim fühle, wo meine Gedanken mit den Gedanken anderer übereinstimmen. Heimat ist das, könnte man sagen, da bin ich fest überzeugt, Heimat ist das, was für mich wichtig und wertvoll ist. Was nichts bedeutet, was mir nicht wichtig ist, es wird auch nicht meine Heimat werden. Was wichtig ist und bedeutsam ist, das ist mir irgendwann Heimat. Geistige Heimat, also wenn ich merke, in der und der Gruppierung, da entdecke ich so viel Gemeinsamkeit. Das kann eine Hobbygruppe sein, das kann eine Freundesgruppe sein, das kann irgendein Arbeitskreis sein, wo ich sage, da gehe ich gern hin, da fühle ich mich verstanden. Wir müssen nicht die gleiche Meinung sein, aber die Gedankenwelt ist so, dass ich sage, da fühle ich mich wohl. Und da kann ich auch was profitieren. Da lerne ich was dazu. Aber ich fühle mich geistig beheimatet. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin Pfarrer und fühle mich in der Regel bei spirituellen Menschen, die geistiges Leben führen, in welcher Art auch immer, fühle ich wohl, wenn die auch davon erzählen und reden. Ich fühle mich nicht wohl, wenn es bloß noch kritisch über Kirche hergeht und alles zermalmt wird, in der Kritik sucht und nichts Gutes mehr an der Kirche stehen bleiben darf. Ich sage immer gern laut, ich liebe diese Kirche, weil ich dieser Kirche viel verdanke, aber deswegen kritisiere ich sie auch. Und da bin ich schon heftig. Jetzt als Ruhestandler natürlich umso mehr. Also geistige Heimat kann auch sein, es ist für mich nicht ein Fanatiker oder ein Ultra oder ein Fundamentalist, der sagt, ich habe allein Recht und das göttliche Gebot sagt Folgendes und das hast du gefälligst zu akzeptieren. Das ist mir nicht geläufig, das mag ich nicht gerne.
Ich spreche davon, mit der geistigen Heimat.
Also ich glaube weniger, dass das ein bisschen mehr oder mit dem Beruf zu tun hat. Natürlich befasst man sich auch mit denselben Themen. Man hat viele Kolleginnen und Kollegen aus derselben Ausbildungsrichtung. Aber dieses Geistige, also nicht nur auch Geistliche, aber dieses Geistige ist einfach ist so eine Atmosphäre. Also wir sind zum Beispiel viele Jahre jetzt in einem Familienkreis, der sehr bunt zusammengesetzt ist, 7 Familien, aber in dieser Buntheit trotzdem enorm Bestand hat, sehr fest ist und wo man, wenn man zusammenkommt, aber wenn man sich zwar zum Beispiel vor 2 Wochen auf dem Enkel Weg, nach langer Zeit sind wir wieder mal spazieren gegangen, du hast sofort die Themen, du kennst die Menschen natürlich, du weißt die Hintergründe, es bewegen dich dieselben Gedanken und das ist so was Geistiges für mich, der geistige Heimat. Oder eben mal dieser, du hast vorhin den Chor angesprochen, ne? Wir singen jetzt ewig in Fidelis oder in Contratis. Da ist sofort irgendwas Geistiges, was einen verbindet. Passt absolut zum Heimatbegriff für mich.
Der 9. Gedanke, den haben wir schon angerissen. Gedanke Heimat ist Naturlandschaft. Landschaft, Berge, Zeiträume und der Begriff der Erhabenheit. Leiden ist. Wir haben etwas Beschauliches, das Ursprüngliche steht hier.
Also ich meine, dass auch diese Dimension Heimat schaffen kann. Unsere Welt ist so schnelllebig geworden und so manchmal auch oberflächlich. Ständig was Neues, es ändert sich ständig was. Und da ist die Natur die Beständigkeit schlechthin, Natur im Gesamten. Da denke ich vor allem so an Berge, an Landschaften, an Seen, wo ich als einzelner Mensch im Gesamten der Natur mich ganz klein fühle und merke, vor mir sind ja Tausende und ja Millionen schon gestaltet worden und nach mir wird es wahrscheinlich auch gestaltet werden. Ich bin für 80 oder 90 Jahre in dieser Welt lebend, aber dieser Berg, diese Steine, diese Felsen, dieser See, das ist ja seit Jahren Millionen vielleicht auch. Und das schafft mir auch so, ich nenne mal diese Verwurzelung. dieses Dasein dürfen, daheim sein dürfen, auf dieser Erde als Teil, wo ich sage, ja, ich gehöre da dazu. Das ist für mich auch ein Stück Heimat, ein bisschen natürlich fast schon ins Metaphysische hinaufgehoben. Ich atme damit ein Stück Ewigkeit, vielleicht auch Paradies. Die Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod, dass irgendwo sowas gibt wie ein Paradies, wo viele unerfüllte Wünsche dann auch erfüllt werden. Wo ich sage, ah, das ist jetzt endgültig schön. So stelle ich mir das vor.
Oder vorbereitet auf Glück.
Und als Utopie dürfen wir vom Paradies träumen. Friede gibt, wo es Friede gibt, keine Gewirk, wo die Leute sich verstehen, wo keine Krankheit, keine Schmerzen, keine Enttäuschung, dass alles da ist, bleibend ist.
Die Synthese sozusagen. Heimat in der Zeit.
Ja. Wir leben in einer ganz bestimmten Zeit und da die Zeit ist geprägt in viel, also in, eigentlich in allen Dingen. Ich beschäftige die Geschichte und ich schaue gern zurück auf die früheren Zeiten, 19. Jahrhundert und auch mit bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, was es da alles gegeben hat an Moderichtungen, an politischen Überzeugungen, an Lebensgewohnheiten, wie man die Jahre gefeiert hat. Ich habe es nur erlebt als Kind, dass das Jahr geprägt war vom Kirchenjahr. Mit all den Ritualen, ich war ein eifriger Ministrant, ich habe 4 Jahre bei einem alten Pfarrer ministriert, ich habe diese Rituale geliebt. Ich gehe mal heute zum Teil auf, weil ich dankbar und gern zurückschaue und denke an diese Rituale in der Fastenzeit, in der Ostern, die Kartage oder Maiandachten oder Pfingsten oder Bittprozessionen oder Wallfahrten und dann große Feste wie zum Beispiel das Patrozinium am 15. August. Da ist alles aufgebrochen worden. Oder dann, ja, so seltsam es manchmal vielleicht war, den Ablass auf aller Seelen, wo man mich macht, gell? Und dann die Adventszeit. Jeden Tag Rorate. Um 6 in der Früh. Das können sich junge Leute nicht vorstellen, manchmal was so, was, jeden Tag. Ja, jeden Tag, mit Weihrauch, Käufer in der Kirche, aber es war immer der gleiche Verlauf, aber es war Rorate. Und diese 4 Wochen Rorate auf Weihnachten zu, die haben einen präpariert. Auch für das Fest. Weihnachten selber dann. Bei König. Oder ich erinnere mich ans Ratschen in der Karwoche, wo man mit diesen Ratschen von Haus zu Haus gegangen sind und dann einen Brauch praktiziert. Damals 100 Eier bekommen. Wir waren zu 600 Eier ungefähr haben wir gesammelt. 100 Eier.
Also nicht Moneten, sondern echte Eier.
Echte Eier. Damals haben die Bauern alle nur Hühner gehabt.
Und bei uns hat schon Geld gegeben, das Ratschen.
Ja, die gar nicht Eier gehabt haben, die haben dann Geld gegeben. Aber 100 Eier. Da sind wir wirklich in alle Häuser meines Ortes, meiner Pfarrei gekommen. Ich habe die Pfarrei gekannt. Auch die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, die erst 45 gewesen sind. Und der Ablauf eines Jahres, das war für mich so etwas Vertrautes. Heimat in der Zeit, also ich habe dort gelebt und habe das ganz selbstverständlich so mitgemacht. Die Jahreszeit mit dem Ritual. Aber es gibt natürlich jetzt alte Leute, mit 78 bin ich alt, aber noch nicht so weit, dass ich sage, ich komme da nicht mehr mit heutzutage. Das regt mich auf, das lehne ich ab. Musik oder Kleidung oder Stil. Natürlich sind manche Dinge verrückt, aber nicht so mehrheitlich verrückt. Ich lebe in einer ganz konkreten Zeit und das, ja, da fühle ich mich wohl.
Bisher war es schön, dass man eigentlich die Freiheit hat, selber zu definieren, was von diesen Phänomenen und Entwicklungen man in seinem Heimatverständnis und Begriff reinlässt. Einfach dort keinen Platz findet. Ja.
Mit Vorbehalt.
Also wir würden es immer sympathisch schätzen, diese Überschrift.
Ja.
Vor allem, wenn man es auch begrüßt, dann kommt man auch in den Gedanken vom Paradies oder bei dem, was man als gläubige Menschen, also als Leben nach dem Tod Beispiel verbinden. Heute als große Heimat. Der heutige Abend ist jetzt sozusagen der Startpunkt, um über den Begriff Heimat zu sprechen. Max hat das hervorragend vorbereitet. Danke, Max. Wir haben noch ein bisschen was dazulegen. Die Idee war ja, dass wir uns über den Heimatbegriff oder über das Leben unterhalten, weil wir ein Lebensgespräch führen mit Lebensgeschichte. Und wir gehen vor Ort. Nächsten Montag sind wir bei dir drin.
Ja.
Im Pfarrzentrum in St. Konrad. Genau. Die Einladung wird ja auch weiter sagen, Thomas Weber erzählt von seinem Leben. Vielleicht anhand dieser Punkte, wir wissen es noch nicht. Wir sind gespannt und wir kriegen einen Einblick, was für dich der Heimatbegriff konkret bedeutet.
Ja. Und es ist ja dialogischer als jetzt in der Online-Form.
Freilich,
wenn man zusammensitzt, da ist man jede Form von Frage, Gespräch erwünscht, dass wir ins Ratschen kommen und die, die den Weg dahin finden, dann sich eingeladen fühlen, in diese Gedanken und Erzählungen sich mit einzubringen.
Nächsten Montag um 17 Uhr, genau, im Pfarrzentrum St. Konrad. Also Fragen, auch das eigene Leben mitbringen, vielleicht auch nochmal ein paar Gedanken nachsitzen lassen, die wir heute gehört haben. Dann haben wir eine Woche Pause, weil wir zeitgleich eine Veranstaltung haben mit dem Thema Jahrhundertzeuge. Ein Vortrag, ein Abend mit Tim Bröse, der recherchiert hat, der Interviews geführt hat von Angehörigen von großen Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. Aber am 6. Juni, am 5. Juni, Entschuldigung, unter 5. Juni, gehen wir dann Richtung Ehring. Ehring, wenn man nach Simmerdorf fährt,
10 Kilometer östlich.
Eine kleine Kapelle, die St. Anna-Kapelle.
Ist keine kleine Kapelle, sondern eine Kirche.
Ist eine Kirche?
Ja, Wallfahrtskirche.
Die dir aber besonders am Herzen liegt. Wir haben ja schon gehört, das ist auch dich geprägt, hat die Struktur geworden in deinem Leben. Und da werden wir auch deine Heimat ein wenig kennenlernen. Und dann werden wir gemeinsam in Altötting noch einen Abend, vielleicht auch ganz bewusst den Blick in die Morgenkapelle bringen, um dieses Thema dann auch spirituelle Heimat dabei aufzunehmen. So ist der Plan. Das freuen wir uns, wenn wir auch mitmachen. Ich sage jetzt mal Dankeschön, dass ihr Zeit habt. Vieles ist angewiesen. Vieles werden wir noch vertiefen. Herzlichst willkommen. Dankeschön.
Dankeschön.
Und Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Mitdenken auch. Und wir freuen uns, wenn wir uns die nächsten Male dann wieder in Präsenz sehen.